Ich spreche Hochdeutsch, dass mich alle besser verstehen. Ich glaube, ihr seid mit mir einig, dass dieses Jahr drei Themen die Welt beschäftigt. Leider Gottes, das erste Thema ist der Krieg in der Ukraine. Tragisch, wir beten dafür um Frieden, wie Heinz. Das zweite ist der Tod der Queen. Und das dritte, darf ich das Bild haben? Dieser Mann. Roger Federer. Du bist ein Held. Ich war erstaunt, was sein Rücktritt in den Medien, in den Zeitungen alles ausgelöst hat. Unwahrscheinlich. Dieser Mann ist wirklich ein Held. Dieses Foto ist älter, aber er hat einen Heldenstatus. Ja, warum sage ich das? Ich möchte heute Morgen über einen Mann predigen, der hatte auch einen Heldenstatus. Nämlich Elia. Aber interessant ist, dass im Jakobusbrief im 5. Kapitel im Vers 17 folgendes steht: Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Auch Roger Federer, wenn man so sein Interview liest, spürt man etwas von seinen Ängsten, von seinem Versagen, von seinem Tiefpunkt, aber auch etwas von seinem Höhepunkt. Und wir Menschen haben gerne Helden oder Heldinnen. Wer von uns möchte nicht ein Held oder eine Heldin sein? Elia ist ein wunderbares Beispiel. Die schlimmste Angst, Versager, ist der Mann, der sich immer wieder vormachen muss, dass er ein erfolgreicher Mann ist. Und Elia, wie auch Roger Federer, kennen dieses Versagen, kennen diese Schwachheit. Wir wollen heute Morgen das Leben von Elia betrachten. Ich zeige Ihnen die sechs Punkte, dass Sie dann besser meinen Gedanken folgen können. Erstens, sein größter Erfolg. Ich werde das dann analysieren aufgrund der Bibel. Zweitens, vom Höhepunkt zum Nullpunkt. Drittens, der Tag danach. Viertens, kein Supermensch ist Elia. Fünftens, ein weiter Weg. Und sechstens, komm heraus aus der Höhle. Ich beginne mit dem ersten Punkt, sein größter Erfolg. Wenn wir in die Bibel hineinsehen, beginnt das Leben eigentlich von Elia im 18. Kapitel. Dort haben wir folgende Situation, 17. Kapitel. Eine Begegnung, Gott sprach zu Elia, geh an den Bach Krit. Und dann am Bach Krit, ich kann nicht alles lesen, Vers 11, 17. Kapitel. Als sie hinausging zu holen, rief er ihr zu, der Witwe, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach zum Elia, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, Vers 12, nur eine Handvoll Mehl im Topf, ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz, zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Also eine hoffnungslose Situation im Leben von dieser Witwe. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin, mach's, wie du gesagt hast. Aber back mir zuerst. Vers 14, Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und das Öl im Krug soll nicht mangeln, bis auf diesen Tag es der Herr regnen lassen wird. Sie ging hin, Vers 15, und tat, wie Elia gesagt hat, und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag und Nacht. Und das Mehl im Topf versenkte nicht, es mangelte an nichts. Und in diese Situation hinein passiert etwas Tragisches. Ihr Sohn starb. Alles in Vers 17. Und da steht Folgendes. Elia, so ehrlich wie er ist, Elia sprach zu Gott, was hab ich mir zu schaffen, du Mann Gottes? Entschuldigung, das sagt die Frau. Du bist zu mir gekommen, dass meine Sünde gedacht und mein Sohn getötet wurde. Elia rief in Vers 20, rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, du tust sogar dieser Witwe, bei der ich ein Gast bin, Böses an, dass ihr Sohn starb. Ich habe in meiner Bibel angekreuzt, Herr, mein Gott. Eine wunderbare Formulierung, wenn das ein Mensch sagen darf zu Jesus, Herr, mein Gott. Im Neuen Testament finden wir diese Formulierung bei dem ungläubigen Thomas, wo er sagt, Herr, mein Gott. Kannst du das in deinem Leben sagen? Jesus ist mein Herr und mein Gott. Elia sprach, Herr, mein Gott, was tust du dieser Frau Böses an, dass der Sohn starb? Er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn und sprach, Herr, mein Gott, zum zweiten Mal, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Der Herr erhörte die Stimme von Elia. Und das Kind wurde lebendig. Vers 24, die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Vers 18, das bekannteste Kapitel von Elia, er forderte das Volk auf, Vers 18, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Hause dadurch. Vers 21, da trat Elia zum Volk und sprach, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Ist der Herr euer Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. 450 Baalspriester, ihr kennt die Geschichte aus der Sonntagsschule, 450 Baalspriester verführten das Volk. Und Elia forderte auf, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Ist auch eine Herausforderung für mich. Gehe ich konsequent den Weg mit Jesus? Lebe ich von seinem Sieg her? Auch ich kenne das Schwankende in meinem Leben. Wie lange hinke ich noch auf beiden Seiten? Nein, ich möchte wirklich mit Jesus den Weg gehen. Aber ich kenne das Schwankende. Ich kenne solche Gedanken. Und dann macht Elia die ganz bekannte Geschichte. Macht ein Feuer. Legt einen Ochsen darauf. Und Gott wird sich offenbaren. Vers 26. Von morgen bis zum Abend haben die Baalspriester um Feuer gebeten auch für dieses Holz und diese Ochsen, von morgen bis zum Abend. Und nichts ist geschehen. Nichts ist geschehen. Das Volk antwortet, wenn Gott sich offenbart und das Feuer wieder brennt, werden wir an ihn glauben. Und die Baalspriester, 450 Mann, schrien, Baal, höre uns! Aber es war keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, aber es wurde nichts passiert. Und als es Mittag wurde, verspottete Elia sie und sprach: Ruft laut! Ruft laut! Und Elia ging einen Schritt weiter, holt, Vers 34, holt 4 Eimer Wasser und gießt es über das Brandopfer. Also durchnässt das Holz. Vers 36. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israel, lass heute kund werden, dass du der Gott in Israel bist. Und ich dein Knecht, und dass ich alles nach deinem Wort getan habe. Und es kommt jetzt etwas ganz Interessantes. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du der Herr Gott bist und ihr Herz wieder sich zu mir kehren. Da fiel Feuer vom Himmel herab und fraß das Brandopfer, Holz und alles auf. Ich finde das so wunderbar, wie Elia betet. Er betet nicht, dass ich Erfolg habe, dass ich dadurch ein Held werde. Nein, er betet darum, dass das Volk erkennt, dass du der Herr bist und sich ihr Herz wieder zu ihm wendet. Es geht ihm nicht um seine Person, es geht ihm einzig und allein um die Ehre von Gott. Und Gott erhörte sein Gebet und alles brannte. Und da macht Elia etwas ganz Erstaunliches. Vers 39. Als das Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elberfelber, Elia ging hin und schlachtete 450 Baalspriester. Er schlachtete 450 Baalspriester. Elia, sein größter Erfolg. Zweitens, vom Höhepunkt zum Nullpunkt. Was ist passiert oder was passiert nun? Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte. Vers 3, Kapitel 19, da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben. Liebe Freunde, dieser Mann, nach seinem größten Triumph, bekam Angst. Er bekam Angst. Wer von uns kennt das nicht? Angst. Elia bekam Angst und lief um sein Leben, steht hier. Elia, wo ist dein Glaubensmut? Elia, der unerschrockene Glaubensheld, der das ganze Volk herausgefordert hat und hat jetzt Angst wegen einer einzigen Person. Elia, der mächtige Vollstrecker des Gottesurteils. Elia, der mächtige Fürsprecher, Elia, der große Glaubensmann, Elia, der große Beter. Innerhalb wenigen, man weiß es nicht, Tagen vom Höhepunkt zum Nullpunkt. Elia resigniert und lief um sein Leben. Und da macht er einen großen Fehler. Er ließ seinen Diener dort zurück. Und er ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben. Vers 4. Vom Höhepunkt zum Nullpunkt, er wünschte sich zu sterben. Kennt ihr das? Den Glaubensmut verloren, die Freude am Leben verloren, resigniert, ich bin bereit zu sterben. Elia. Dritten Punkt, der Tag danach. Man hört öfters von großen Sportlern, nach dem großen Sieg, sei es Joel Wicki in Pratteln, Schwingerkönig, ich bin sehr sportaffin, nach dem Sieg danach Leere. Leere. Nach höchster Anspannung Leere. Und man versteht die Welt nicht. Was passiert eigentlich mit mir? Leere. Ich habe so auf das Ziel hingearbeitet, Schwingerkönig zu werden, der beste Tennisspieler zu werden aller Zeit. Dann habe ich das Ziel erreicht. Leere. Kennt ihr das? Leere. Ich habe ganz eine strenge Woche vor mir. Samstag eine Tagessitzung, Donnerstag eine Tagessitzung, Samstag die Delegiertenversammlung. Ich freue mich nicht unbedingt auf die kommende Woche. Aber eines weiß ich, nach großer Anspannung kommt oft eine Leere. Elia sagt im Vers 4, es ist genug, Herr. Es ist genug, Herr. Elia wird konfrontiert mit der Schwäche des Lebens oder mit den Schwächen des Lebens. Und wisst ihr, im 1. Petrusbrief lesen wir im 5. Kapitel, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Ich lese zurzeit ein Buch von Friedrich Holt Vogel, ein Evangelist aus den 70er Jahren, altes Buch über den Sieg Jesu. Und wir unterschätzen oft die Pfeile des Bösen, der Widersacher schläft nicht. Der Widersacher schläft nicht, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Es kommt die große Enttäuschung im Leben von Elias. Dieser Mann zweifelt auf einmal. Er war wie gelähmt, hat die Lust verloren zu kämpfen. Wir Christen stehen ja dauernd in einem Glaubenskampf. Wenn ich mir das so überlege, am Sonntag kämpfe ich, am Montag, am Dienstag, bis die ganze Woche rum ist, dann geht es von vorne an. Und jeder von uns realisiert, wir stehen im Kampf. Wir kämpfen sicher nicht, was werden wir morgen trinken, was werden wir morgen essen oder was ziehe ich morgen für andere Kleider an. Wir haben keine Existenzsorgen. Haben wir nicht. Aber wir haben andere Kämpfe. Der Kampf um reine Gedanken. Der Kampf um reine Gefühle. Der Kampf um gute Taten. Da stehen wir mittendrin. Im Kopf wird die Schlacht entschieden. Kürzlich war ich in Bern, bin da noch tätig, saß in meinem Büro, da kam ein Mann, 55 Jahre, hockte sich zu mir an den Tisch und sagte, ich bin so durch und durch negativ. Alles sieht er schlecht. Alles. Schweizer. Kenne ich. Kenn das. Gedankenreinheit. Gefühlsreinheit. Reinheit in der Tat, liebe Freunde. Da beginnt der Kampf. Und Elia. Das ist für mich so etwas Wunderbares, wie die Bibel die Situation beschreibt dieses Mannes. Es ist genug. Fertig. Aus. Nimm meine Seele. Es gibt ein Sprichwort: Verlierst du Geld, verlierst du nicht viel. Verlierst du einen Menschen, verlierst du viel. Sag das mit großem Respekt. Verlierst du den Mut, verlierst du alles. Und Elia hat den Mut verloren. Kein Supermensch. Es kommt ein ganz interessanter Gedanke, der hat mich gestern Abend noch mal fasziniert beim Durchlesen dieses Textes. Ich bin immer im Kapitel 19, Vers 4. Das lesen wir, es ist genug, Herr, so nimm meine Seele von mir. Und dann steht, ich bin nicht besser als meine Väter. Sagt Elia, ich bin nicht besser als meine Väter. Hoppla. Ich kenne doch das in meinem Leben, dass ich denke, ich bin doch besser als der andere. Geistliche Überheblichkeit kenne ich in meinem Leben. Ich weiß, ich bin nicht der Beste, ich weiß, aber ich bin nicht der Schlechteste. Muss ich dann der Beste sein? Nein. Gott will nicht den Besten, Gott will, dass ich mich hingebe, mein Leben auf den Altar lege und sage, Herr, gebrauche mein Leben. Und Elia kam zu dieser wichtigen Erkenntnis, ich bin nicht besser als meine Väter. Wollen wir das kurz analysieren, Entschuldigung. Er lief um sein Leben. Wie viele Tage wissen wir nicht? Er schlachtete 450 Baalspriester. Wir wissen nicht, wie er das gemacht hat. War er alleine? Überlegt ihr einmal das. Das Blutbad. Wir wissen nicht, wie er das gemacht hat. Aber Elberfelber, er schlachtete diese 450 Baalspriester. Ich kann euch sagen, das ist gewaltig, was dieser Mann gemacht hat. Und da war er sicher in der Illusion, ich bin wirklich ein Supermensch. Ich bin wirklich ein Held. Ich habe etwas Großes vollbracht. Und dann kam die Isabel. Ich verfolge ihn, ich bringe ihn um. Und er lief um sein Leben. Er lief und lief. Und kapitulierte an dem Punkt, wo er sagen muss, ich bin nicht besser als meine Väter. Er wurde befreit. Er wurde befreit von einer Illusion. Ja, Illusionen, hä? bin auch schon zurückgeworfen worden von einer Illusion. Das und das kann ich doch und dann konnte ich es nicht. Ich sage das, das gibt einen Zerbruch in meinem Leben. Elia wurde zerbrochen. Er zerbrach an dieser Illusion. Ich bin doch der Beste. Er zerbrach. Und ich kann euch sagen, das ist so wohltuend, wenn man realisiert, ich habe in einer Illusion gelebt. Die Bibel spricht viel über Zerbruch. Ich hatte gestern war eine Sitzung, da war ein Pastor mit dabei, der kommt aus einem wirklich schwierigen Umfeld und lebt in einem wirklich schwierigen Umfeld. Da sagte mir, ich habe den Sinn zu leben, total verloren. Pastor. Sinnlosigkeit. Und glaubt ihr mir, das war bei Elia ein Punkt. Was ist jetzt noch der Sinn? Sinnlosigkeit. Da predigt man über den Sinn vom Leben. Jetzt kommt man in einer Phase, nicht mehr gebraucht, er ist pensioniert, man wird nicht mehr gebraucht, man hat keinen Sinn mehr und es zerbricht eine Illusion. Ich habe doch so viel Wissen, ich kann doch so viel, aber keiner will mich mehr. Hallo? Das ist gar nicht so einfach. Ich habe kürzlich an der VfG-Sitzung, kann jetzt den Namen nicht sagen, kam ein wirklich großer Pastor in der Schweiz zu mir, saß am Tisch. Er fragte mich, wie geht es dir? Sage, mir geht es gut. Und sage, wie geht es denn dir? Er hatte mir gesagt, ich habe über Jahre hinweg Seminare gehalten, wie man glücklich pensioniert wird. Und jetzt schaffe ich es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag Zeitung lesen und iPad studieren. Ich muss zum Psychiater. Ist wahr. Sagt der Name nicht. Großer Pastor einer großen Kirche. Ich schaffe es nicht. Dann sage ich, wie wohltuend bist du ehrlich zu mir. Die Illusion zerbrochen. Keiner will mich mehr. Hallo? Ich bin doch der Beste. Keiner will mich mehr. Luther sagte, Gottes Augen sehen in die Tiefe und je tiefer ein Mensch ist, desto besser sieht ihn Gott. Elia wurde von der Selbsttäuschung befreit, ich bin der Beste. Von der Einbildung befreit, ich bin der Beste. Von dem Wunschbild befreit, alle brauchen mich. Ich bin unersetzbar. Ja, das ist eine große Illusion. Der nächste Punkt, ein weiter Weg. Und er legte sich hin und schlief. Vers 5. Er legte sich hin und schlief unter einem Wacholder. Und sie, ein Engel, rührte ihn an und sagte, steh auf. Steh auf. Wisst ihr, ich hatte zum Glück noch nie einen Burnout. Ich denke, ich bin auch nicht der Typ dazu. Aber man weiß ja nicht. Aber eines habe ich gelernt. Ich habe schon mit Burnout-Patienten zu tun gehabt. Die brauchen eine Struktur. Die brauchen Bewegung. Ich kenne einen Geschäftsmann, der war lange in Meiringen. Punkt 1, Struktur. Punkt 2, Bewegung. Der Engel sagte zu Elia, Elia, steh auf. Steh auf. Steh auf und iss. Ich bin auch teilpensioniert, aber eines kann ich euch sagen, ich muss mich viel mehr überwinden, zur Zeit aufstehen, um meinen Sport zu machen. Viel mehr überwinden. Ich weiß auch nicht warum. Aber es ist so. Das Aufstehen ist so wichtig. Geistlich gesehen, steh auf. Der Engel sagt nicht zu Elia, du Armer. Er sagt nicht zu ihm, du armer Elia. Er gab ihm Brot, Wasser und ließ ihn schlafen. Vers 7, zum zweiten Mal kam der Engel zu ihm, rührte ihn an und sagt, steh auf, iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage um 40 Nächte. Liebe Freunde, der Teufel will uns zu Fall bringen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht immer wieder auf. Steh auf, du bist heute Morgen aufgestanden für den Gottesdienst. Wunderbar. Wunderbar. Steh auf. Epheserbrief, steh auf, der du schläfst. Lass das letzte Lied, lass in uns brennen ein Feuer. Steh auf. Geistlich gesehen ist das Aufstehen so wichtig. Wenn ich gefallen bin, ich bin kürzlich bei einer Wanderung gefallen, 2-mal voll auf die Hand. Zack, Knie, ohne Rad, Knie aufgestellt. Geschlagen, Hand zerquetscht. Das Erste, was ich mache, ich muss aufstehen. Manchmal wäre es schön, liegen zu bleiben. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann stinkt es dir. So erlebe ich das. Steh auf! Aufstehen ist die große Chance. Aufstehen ist immer ein Zeichen des Überwindens. Aufstehen ist, ich mache mich auf einen neuen Weg. Und jetzt, liebe Freunde, musste Elia 40 Tage und 40 Nächte wandern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr lebt ja in einer wunderschönen Natur. Also heute Morgen, als ich über den Passwang kam, die Herbstblätter, das ist etwas Wunderbares. Gestern hatte ich eine Sitzung bis um 12:30. Übrigens ein Gruß von Martin Gerber. Es ist zu Altenesch, haben wir Kaffee getrunken, nachher musste ich aufs Rad. Die Natur, die Blätter, die Kühe, die Felder, das tut meinem Leben so gut. Und Elia musste 40 Tage und 40 Nächte wandern, ganz alleine. Aber er ging. Der letzte Punkt. Komm heraus aus der Höhle. Bewegung ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ganz, ganz Wichtiges. Bewegung ist eine der besten Therapien. Elia ging den Gehorsamsweg. Und jetzt kommt Elia, Entschuldigung, am Berg herab und ging in eine Höhle. Er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Vers 9. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Elia, was machst du hier? Gott ist so wunderbar. Thomas, was machst du hier in dieser Höhle? Was machst du hier in dieser Höhle, Elia? Und jetzt kommt etwas Wunderbares. Elia brach mit seinem ganzen Frust aus sich heraus und sprach im Vers 10, ich habe geeifert für den Herrn. Ich bin allein übrig geblieben und nun trachten sie mir, das Leben zu nehmen. Ich kenne einen Unternehmer im Kandertal. Sein Leben lang hat er 150% gearbeitet. Hat alles gegeben. Hat sich so gefreut auf die Pension. Hat alles aufgegeben. Seit 5 Monaten tiefste Depression in der Klinik. Tiefste Depression. Und Elia sagte Gott, ich bin in der Höhle, warum? Ich brauche Ruhe. Und Gott sagt, was machst du in dieser Höhle? Ich habe geeifert, ich habe alles gegeben für die Gemeinde, ich habe alles gegeben für das Prophetenamt, alles. Der Lohn ist, sie nehmen mir das Leben. Ich habe alles gegeben, die 20 Jahre in der Friedeck, könnt ihr mir glauben. Am Schluss sagt nicht einmal jemand Danke. Frust pur. Elia musste das lernen. Ich habe alles gegeben. Und Gott sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Zum zweiten Mal, Vers 12, nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Danach ein Feuer, kam ein stilles Sausen und Elia verhüllte sein Angesicht, trat in den Eingang der Höhle und sagt, Herr, ich habe geeifert für den Herrn, Gott, Zerbot. Ich habe Israel, sie haben den Bund verlassen, ich habe alles gegeben, alles. Und keiner sagt Danke, keiner sagt, du bist gut. Und Gott sagt, geh deines Weges. Gott konfrontierte Elia, was machst du in dieser Höhle? Der ganze Frust kam heraus. Es gibt Höhlen der Verbitterung, Höhlen des Selbstmitleides, Höhlen des Zweifels, Höhlen der Gleichgültigkeit, Höhlen der Selbstzufriedenheit, Höhlen der Enttäuschung, Höhlen der Resignation und Höhlen der Ängste. Und Gott sagt, komm heraus. Komm heraus. Ich weiß nicht, in welcher Höhle das du bist zurzeit. Vielleicht hast du Sonnenschein. Pur. Sonnenschein. Bist du glücklich und zufrieden und dankbar. Aber Gott will auch dich motivieren. Komm aus der Höhle. Ich fasse zusammen. Erstens, der Herr hatte alles unter Kontrolle. Zweitens, Elia war ein treuer Diener, nie alleine. Drittens, Elia konnte loslassen und den Stab weitergeben. Ihr wisst ja, Gott kam, geh heraus und berufte Elisa, musste loslassen, den Stab weitergeben. Elia war kein Held, ein Mensch wie du und ich. Aber seine Leidenschaft für den Dienst war größer als alles andere. Ich wünsche euch viel Mut, Gottes Segen. Und wenn ihr ein Gebet braucht oder Unterstützung braucht, geht zu jemandem, dass ihr zusammen beten könnt, dass auch deine Situation wieder verändert wird. Herzlichen Dank.